SWR 2 Leben.
Okay, wir sind jetzt in einem Raum, der 7 Ecken hat irgendwie. Ach du Scheiße.
Sophia und ihre Freunde tasten sich durch das Schummerlicht. Hinter einer verborgenen Tür haben sie einen Gang entdeckt. Er führt in völlige Dunkelheit.
Brauchst du die Taschenlampe? Ja, gib uns ein Walkie-Talkie mit.
Jetzt hab ich doch Lust, da reinzugehen.
Die vier sind einem Geheimnis auf der Spur. Ihnen bleibt nur wenig Zeit, das Rätsel zu lösen.
Okay. Hier unten geht's weiter.
Vorsichtig bewegen sie sich vorwärts.
Der Boden fühlt sich ganz komisch an.
Oh mein Gott. Wo geht das hier hin?
Siehst du was?
Ja, ich sehe so ein bisschen was.
Hallo?
Alles nur ein Spiel. Wir werden die Freunde später weiter auf ihrer Mission begleiten. Aber erst einmal möchte ich Sophia vorstellen. Sophia Wagner.
Hallo.
Hi, grüß dich, ne?
Ah, schön, dass du da bist. Komm rein.
Ein paar Wochen zuvor. Ich treffe Sophia bei ihr zu Hause zum ersten Mal. Hier arbeitet die 32-jährige Spieleentwicklerin auch.
Das ist eben meine Zweiraumwohnung, da wohne ich mit meinen Verlobten und ein Zimmer ist ganz groß, da ist ein Stück abgetrennt, das ist dann mein Arbeitszimmer und da steht dann ganz viel Spielmaterial, mit dem man neue Prototypen bauen kann und ganz viele Kisten, in die neue Spiele dann reinkommen, einfach ganz viele Sachen, mit denen man kreativ arbeiten kann.
Wenn ich mich jetzt in eurem Wohnzimmer umgucke, fällt mir auf, da ist gar kein Fernseher da, aber dafür eben viele, viele Kartons mit Spielen, unterschiedlichen Spielen.
Ja, schöner ist es dann doch einfach zusammen an einem Spiel zu sitzen abends. Dann schauen wir mal unseren ganzen schönen Spieleschrank an und denken oder sagen, oh, das haben wir ja lang nicht gespielt und das haben wir noch gar nicht gespielt. Und das geht hier auch von ganz großen 3-Stunden-Spielen bis zu kleinen Kartenspielen, ist alles mit dabei.
Über die Jahre ist Sophias Sammlung gewachsen. Als Kind spielt sie mit ihrer Oma in Göppingen die Klassiker wie Mensch ärgere dich nicht und Schach. Richtig entfacht wird ihre Begeisterung aber erst während des Studiums der Geowissenschaften in Potsdam durch Kommilitonen.
Da kamen dann einfach Brettspiele auf den Tisch, die mich total umgehauen haben. Was das da für eine Riesenwelt ist an Brettspielen, die noch so unterschiedlich sind zu all den Spielen, die ich bisher kannte, dass ich einfach das Gefühl gehabt habe, wow, da ist wirklich so eine ganze Welt, die sich einem eröffnet, wenn man mal ein bisschen guckt, was gibt es eigentlich für erwachsene Leute an Spielen.
Strategiespiele, Partyspiele, Geschicklichkeits- und Rollenspiele. Beim Blick in die Regale bekomme ich einen ersten Eindruck von der Vielfalt. Sophias Begeisterung für diese bunte Welt ist so groß, dass sie sich nach ihrem Studium gegen eine Karriere als Geowissenschaftlerin entscheidet. Sie will selbst Spiele erfinden und sich ausschließlich darauf konzentrieren.
Diese Ideen kamen mir einfach hergeflogen und ich konnte eigentlich gar nichts dagegen tun. Ich bin in sehr vielen Sachen gut, aber dass ich jetzt irgendwo so die Motivation hatte, extrem gut zu werden, war jetzt noch nie so, bis es dann zu diesen Spielen kam, wo ich so gemerkt habe, jetzt verstehe ich, was das bedeutet, diese Leidenschaft für etwas zu haben. Das hätte ich mir wahrscheinlich nie verziehen, wenn ich es nicht versuchen würde.
Sophia setzt alles auf eine Spielkarte. Von ihrem Einfallsreichtum zeugen die zahlreichen Prototypen in den Fächern neben ihrem Schreibtisch. Der Weg zum Erfolg ist aber mühsam und langwierig. Im Herbst wird endlich ihr erstes eigenes Spiel erscheinen. 2 Jahre hat die Entwicklung gedauert.
So, hier ist es jetzt, mein Baby, in einen schönen Karton. Gucken wir mal rein.
Noria heißt das Strategiespiel.
Wir befinden uns auf einer Welt aus verschiedenen fliegenden Inseln. Wir starten auf der Insel mit der Hauptstadt und wir werden einfach im Laufe des Spiels verschiedene andere Inseln entdecken, die am Anfang im Nebel liegen und die dann aufgedeckt werden und weitere Möglichkeiten bieten, sich dort auszubreiten oder dort Rohstoffe abzubauen.
Regelmäßig finden Testrunden für letzte Verbesserungen von Noria statt. Deshalb ist Sophia auch heute wieder auf dem Weg in die Spielwiese.
Ja, das ist steht hier auch Ludothek, Laden und Café. Das heißt, hier kann man einerseits Spiele ausleihen. Man kann aber auch sich hinsetzen, hier einen Kaffee trinken und währenddessen Spiele spielen. Und mittlerweile hat die Spielwiese ja auch einen Verlag gegründet und dort wird mein neues Spiel erscheinen. Und gucken wir mal, ob alle schon da sind.
Sophia! Hey! Sophia!
Das Café ist Sophias zweites Wohnzimmer. Ihre Tester sind schon mitten im Spiel geschehen.
Ich habe gerade das erste Mal die Chance, gegen Carlo zu gewinnen.
Julian Steindorfer. Der 29-Jährige hat als Redakteur die Entwicklung von Noria begleitet. Auch er ist natürlich ein Brettspiele-Enthusiast.
Man braucht eine gerade Fläche, man braucht Licht und Menschen und das ist alles. Und ich glaube, gerade in unserer durchdigitalisierten Welt, wo immer höhere Anforderungen entstehen, dass man sich einfach mal wieder mit Menschen trifft und sich austauschen muss. Spiel ist ein Medium, wo man in direktem Kontakt miteinander steht und wo es auch ganz schwer ist, Emotionen und Persönlichkeiten zurückzuhalten.
Oh.
Ich sage zu vielen Menschen immer, wenn du jemanden kennenlernen willst, dann spiel mit ihm. Kann man Spannungen aushalten, wer schummelt, wer ist ein guter Verlierer, wer ist ein schlechter Verlierer. Das ist wahnsinnig schön.
Ja, ja. Du bist dran?
Ja.
Nein.
Auch Carlo Bottolini gehört zur Testrunde. Der Italiener entwickelt selbst Brettspiele und ist begeistert von der Szene in Deutschland.
In Italien, wir haben keine starke Brettspielkultur. Ist fast immer warmer als hier und dann Leute spielen gerne Fußball oder gehen draußen. Oder weißt du, hier, wann zum Beispiel auch kalt ist, Leute bleiben zu Hause und spielen gerne. Und in Italien, das war nicht so.
Es ist ganz interessant, weil Deutschland der Brettspiel-Weltmeister für eine gewisse Art und Weise ist, also durch so Spiele wie Siedler von Catan und große Verlage, die ganz lange Zeit eine Vorreiterrolle hatten, eben auch weltweit, hat es zum Beispiel dazu geführt, dass im amerikanischen Raum eine bestimmte Art von Brettspiel immer als German Games sogar bezeichnet wurde. Also so Strategiespiele, die einen jetzt nicht so großen Glücksfaktor haben, die für die ganze Familie gut spielbar sind. Und interessanterweise verschiebt sich das gerade auch ein bisschen. Der amerikanische Markt ist sehr stark im Aufblühen. Das hat wahrscheinlich auch sehr viel mit der Startup-Community zu tun. Und auch ein Bereich, wo Brettspiele mittlerweile in Bewerbungsgespräche reinkommen.
Beim Spielen sollen die Bewerber ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Außerdem können sie durch Verhandlungsgeschick glänzen und logisch-intellektuelle Fähigkeiten demonstrieren.
Also hier haben wir das Rad, die ineinander liegenden Scheiben.
Sophia erklärt den anderen den wichtigsten Mechanismus ihres Spiels. Über die verstellbaren Scheiben lassen sich Aktionen auswählen.
Das ist quasi unsere Kommandozentrale. Jeder Spieler spielt ein hohes Haus. Das ist quasi so die politische Macht auf der Insel, von der wir alles steuern, was hier geschieht.
Allein an dieser Funktion hat Sophia Monate getüftelt. Jedes Element eines Spiels ist wie ein Zahnrad, das in die anderen greifen muss.
Da braucht man natürlich logisches Denken und so ein Systemverständnis. Und es macht einfach auch Spaß, dann auszuprobieren, was passiert, wenn ich jetzt das und das verändere. Dann hat das auf jeden Fall ganz viele Auswirkungen und all das muss man dann wieder abfangen an anderen Enden, damit das ganze System eben funktioniert.
Man muss wissen, wie man Probleme kreiert, die spannende Lösungen erzeugen können, also für die spannende Lösungen gibt. Und vielleicht ist auch das ein bisschen der Grund, warum es lange Zeit eben weniger Autorinnen gegeben hat, weil viele klassische Spielautoren aus den naturwissenschaftlichen Berufen, aus den mathematischen Berufen kommen und sich da jetzt Gott sei Dank auch was ändert.
Noch ist Sophia aber eine von sehr wenigen Frauen, die sich in der bisherigen Männerdomäne behaupten. Dabei kann sie neben ihrem analytischen Talent ihre anderen großen Stärken ausspielen. Fantasie und Humor.
Ja, genau. Du kannst mal hier schön in dem Pfad hochgehen. Da bin ich nicht mit dabei.
Verdammt, das habe ich nicht geachtet. Man wird richtig lebendig, wenn es ein gutes Spiel ist. Und ich glaube, das ist das, was heutzutage auch ein gutes Spiel für mich ausmacht. Dass es mich für eine kurze Zeit auch vielleicht in eine andere Welt entführt. Dass ich vielleicht kurz den Alltag vergesse und jetzt bin ich nur im Spiel drinnen.
Damit das immer wieder gelingt, hätten sich die Spiele in den letzten Jahren sehr verändert und weiterentwickelt, sagt Julian.
Wenn man heutzutage ein Brettspiel mit Monopoly vergleicht, das hat einfach nichts mehr miteinander zu tun. Man erlebt in viel kürzerer Zeit viel stärkere Emotionen, als man es früher getan hätte. Also man kann das, glaube ich, ganz gut auch mit anderen Medien wie Hollywood-Filmen oder so vergleichen, wo einfach sich das Tempo, also die Anzahl der Schnitte hat sich wahnsinnig erhöht. Also gibt es zum Beispiel in den letzten Jahren einen neuen Trend, das sind Legacy-Spiele, das sind Spiele, die verändern sich bei jedem Spiel. Das heißt, ich zerreiße Karten, nachdem ich eine Partie gespielt habe, ich klebe aufs Spielfeld gewisse Sachen. Und dann gibt es auch den momentan stärksten Trend und das ist der ein bisschen sich von den Escape Rooms ableitet und das sind sogenannte Exit Games, wo man
gemeinsam innerhalb einem begrenzten Zeitraum versucht, Rätsel zu lösen.
Hallo, lebt ihr noch? Out.
Okay, wir sind hier in einem anderen Raum. Oh, hier sind ganz viele Schrumpfköpfe.
Zurück zum Rätsel vom Anfang.
Wow, hier ist ein riesiger neuer Raum.
Sophia hat sich mit ihrem Verlobten Jan und ihren Freunden Gregor und Fabian in einem dieser Escape Rooms einschließen lassen. 60 Minuten haben sie, einen angeblich verschollenen Schatz des Naturforschers Alexander von Humboldt zu finden.
Ja, beschreib mal ein bisschen mehr, was da ist.
Hier ist ein Sarkophag. Ich weiß, was...
Das Spiel erstreckt sich über drei aufwendig gestaltete Räume. Ausgestopfte Tiere, vergilbte Landkarten, Schatzkisten und scheinbar wertvolle Bücher tragen zu der Illusion bei, dass man sich tatsächlich an einem verborgenen Ort tief unter der Humboldt-Universität in Berlin befindet.
Wir haben einen Schlüssel gefunden, over.
Die vier Freunde haben sich aufgeteilt. Sonst hätten sie keine Chance, innerhalb der einen Stunde die verschiedenen Aufgaben zu lösen. Der Schlüssel öffnet eine Geheimtür.
Ist offen, ich hab's offen. Oh, scheiße.
Eine Mumie.
Zieh am Seil.
Ich weiß nicht, ob man ziehen sollte, wenn da eine Mumie ist. Ah! Was passiert jetzt?
Die 3 ist offen.
Oh.
Nach und nach kommen die vier dem Geheimnis des Ortes auf die Spur. Nebenbei erfährt man einiges über die Forschungsreisen Alexander von Humboldts. Zum Beispiel, mit welchen Mineralien und Tieren er sich beschäftigt hat. Durch Spielen lernt man eben auch.
Wie viel Zeit haben wir noch?
Kaum noch.
8 Minuten, ach du Scheiße.
Trotz der Anspannung müssen die vier Ruhe bewahren. Denn nicht nur ihre Kombinationsgabe ist gefragt, sondern auch ihre Geschicklichkeit.
Wir versuchen, so eine Kugel durch ein Labyrinth aus Löchern zu navigieren, ohne dass sie in eins der Löcher reinfällt. Und am Ende des Labyrinths ist ein Zielloch, wo sie reinfällt und dort hoffentlich etwas auslöst, was uns weiterhilft.
Was das ist, soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Ein Escape Room bereitet schließlich nur Freude, wenn man seine Rätsel selbst löst. Für ungeübtere Spieler gibt es kleinere Hilfestellungen. Sophia und ihre Freunde haben es in 59 Minuten und 5 Sekunden geschafft. Erschöpft, aber sehr zufrieden, lassen sich die vier auf ein Sofa fallen.
Wenn man natürlich im Kino sitzt und sich einfach nur berieseln lässt oder vom Fernseher, dann ist das was ganz anderes, aber man ist jetzt wirklich dabei, man tut da was.
Und das Tolle ist, dass man das Spielen im Allgemeinen oder jetzt zum Beispiel dieser Escape Room, wo auch Spieleabende, die man macht, das ist sozusagen so eine richtig schöne soziale Beschäftigung, die man mit Freunden macht. Was eben was anderes ist, als wenn man quasi einfach nur so rumsitzt und vielleicht ein Bierchen trinkt oder irgendwie sowas.
Ja, sich quasi in einem Rätsel zu befinden, das man lösen muss, zusammen mit anderen Leuten. Man muss viel Kommunikation betreiben und toll, so in eine Situation gesetzt zu werden, die einfach ganz anders ist als normale Situationen.
Dass es sich so echt anfühlt, ne? Also weil es halt wirklich echt ist.
Also ich mag einfach auch die Herausforderung dabei. Also wenn man zusammenspielt, dann gibt es ja auch eine gewisse Herausforderung, die man dann halt zusammen meistert.
Manchmal ist da Jan ein bisschen so, dass eben Sachen, die zu einfach sind, dann keinen Spaß machen.
Jan, du bist ja mit Sophia verlobt. Wenn ihr zu Hause miteinander spielt, zofft ihr euch da eigentlich auch mal?
Also Spiele, die wir gleich gut können und wo man auch, wo das Gewinnen von den eigenen Fähigkeiten abhängt, da wird es auch schon mal ein bisschen ernster. Und die spielt man dann auch vielleicht nicht mehr dann so oft miteinander, sozusagen.
Oder gegeneinander.
Oder gegeneinander.
Ja, das stimmt natürlich. Genau, also so Sachen wie Schach jetzt nur mal so als Beispiel, da gibt es auch andere Spiele, die eben so sehr aufs eigene können und ohne Glücksanteile sind. Da haben wir beide so einen Ehrgeiz.
Ein bisschen Glück im Spiel hilft es dann, die Niederlage zu verdauen. Oder das da drauf zu schieben.
Aber schmälert eure Liebe natürlich nicht.
Nee.
Nein.
Es entfacht sie neu.
Schön, ja, genau so sollte es sein.
Ein paar Tage später besuche ich Sophia noch einmal zu Hause. Wieder feilt sie an Details für ihr Spiel, das im Herbst erscheint.
Genau, das ist jetzt so eine Insel für Noria. Das heißt, hier sieht man jetzt verschiedene Produktionsstätten, die im Spiel eben auf den Inseln vorhanden sind. Und diese Inseln muss ich jetzt nur noch ausschneiden und dann für den nächsten Prototypentest bereit machen.
Die vielen Tests sind auch deshalb so wichtig, um festzustellen, ob das Spiel ein verstecktes Frustpotenzial birgt.
Wenn man zum Beispiel ein Spiel hat, was über 2 Stunden geht und man aber in den ersten 10 Minuten, dadurch, dass einer vielleicht die ersten 2 Züge besser gemacht hat, schon großen Vorsprung hat und sich dann alles darauf aufbaut, sodass die anderen gar nicht mehr nachholen können, 1,5 Stunden da sitzen und eigentlich wissen, dass sie schon verloren haben. Sowas muss man einfach auch vermeiden.
Mittlerweile weiß die Autorin, worauf es ankommt. Viele Prototypen hat sie schon entwickelt. Die ersten sogar bereits als Kind.
Da hatte ich auch einen Nachbarsjungen, mit dem haben wir dann einfach auf 1000 DIN A4 Blättern Spielwelten aufgemalt. Ich denke mal, keiner außer uns könnte diese Regeln jeweils verstehen oder hätte das jemals spielen können, aber ja, wir konnten uns damit auf jeden Fall gut beschäftigen und das hat da schon Spaß gemacht. Da sind wir einfach mit unseren kleinen Heldenfigürchen durch einen riesen gemalten Wald durchgelaufen und mussten das magische Schwert finden, um dann woanders die und die Tür aufmachen zu können und einfach sowas.
Unterwegs in der echten Natur. Ein Weg entlang eines Flussufers in der Nähe von Sophias Wohnung.
Hier gehe ich immer spazieren, wenn ich einfach mal, ja, mal neue Ideen brauche oder einfach mal abschalten will und ja, aus der Wohnung rauskommen.
Stundenlang, über Monate beschäftigt sich Sophia mit ihren Ideen. Manchmal drehen sich da die Gedanken im Kreis. Auch Zukunftsängste spielen dann eine Rolle.
Also das Harte daran ist eigentlich, dass man einfach nicht fest weiß, was daraus wird. Es ist einfach nicht so, ich weiß, dass ich jetzt ein Jahr Arbeit rein investiere und dann ist auf jeden Fall das Spiel oder die Spiele auf jeden Fall verlegt werden, sondern da natürlich auch immer wieder Absagen zu kriegen.
Und was ist es, was dich dann motiviert und dich wieder aufraffen lässt?
Also ist auch nicht immer so leicht, dass ich dann sofort wieder total motiviert bin. Ja, oftmals ist es dann, dass ich erstmal zulasse, dass ich neue Ideen habe und die erstmal umsetze, weil das ist immer das Schönste eigentlich, da steht man fast schon unter Adrenalin und es entsteht so ein ganz toller Drang, das auch umzusetzen. Und der ist einfach immer motivierend.
Jetzt ist es ja soweit. Es kommt ja dein erstes Spiel tatsächlich auf den Markt. Was bedeutet dir das?
Ach, das bedeutet mir richtig viel. Das, von dem ich immer nur geredet, geträumt habe, ist dann einfach wirklich da. Es ist dann wirklich ein Produkt, das man in den Läden kaufen kann. Das ist sicher ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und ja, da freue ich mich schon riesig drauf.
Ja, also hier ist unsere Sammlung. Bis unter die Decke, wie man sieht, die ganze Wand.
Wow.
Das ist die Tapete hier in dem Zimmer sozusagen.
Wiedersehen mit Gregor und Fabian. Wir sind bei dem Paar zu Hause zu einem Spieleabend verabredet. Ich staune über die etwa 600 Spiele, die sich in einem Regal über eine ganze Wandlänge stapeln.
Von oben bis unten.
Genau, links haben wir so unsere Familienspiele. In der Mitte so ein bisschen die Partyspiele.
Und rechts dann die epischen Spiele.
Was sind epische Spiele?
Ja, die dann doch durchaus mal so 4 Stunden gehen und länger.
Und die Regelwerke haben, die eben 40, 50 Seiten umfassen können.
Ja. Die meisten ihrer Schätze haben die beiden 27-Jährigen in Essen gekauft. Auf der weltgrößten Spielemesse, die einmal im Jahr stattfindet. Für Gregor und Fabian ein Pflichttermin.
Ja, auf jeden Fall. Da wird dann auch im Urlaub genommen.
Und dann wird nachts um 3 losgefahren, sodass man dann eine Stunde vor Messebeginn da ist und auch dann sozusagen gleich vorne steht, wenn die Türen aufgehen und reinrennen kannst, dann ist kein Halten mehr.
Also die Messe in Essen ist eben so ein typischer Termin auch für die ganzen Firmen, wo eben die Brettspiele eben fertig sein müssen, damit die eben da das erste Mal präsentiert und verkauft werden können.
Und ihr nehmt ja dann auch mal ein bisschen was mit nach Hause, ne?
Der Kofferraum, der ist halt wirklich bis zum Anschlag voll. Wir sind immer froh, dass wir den noch zukriegen. Das sind dann so im Wert von 600 Euro pro Person, würde ich sagen.
Aber das muss einfach sein. Also die müssen da einfach mit, die Spiele.
Ja, genau, weil das halt schon so Sachen sind, auf die man sich ewig gefreut hat. Dann ist man natürlich vollkommen aus dem Häuschen und muss das dann einfach mitnehmen. Das ist ganz klar.
In einer Welt, wo es so viel Unsicherheit gibt, zum Beispiel was die Zukunft angeht, jetzt auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel, oder auch persönliche Zukunftsunsicherheit, finde ich es immer sehr nett, wenn es bestimmte Lebensbereiche gibt, die ein bisschen planbarer sind, wie dann zum Beispiel Brettspiele. Dadurch, dass es Strukturen hat und sowas, weiß man, worauf man sich da sozusagen einlässt im Vergleich zum normalen Leben.
Das ist ja auf jeden Fall eine Beschäftigung, wo man seinen kompletten Kopf frei macht und gar keine anderen Gedanken mehr Platz haben, ganz einfach auch als, was mache ich in meinem nächsten Zug? Ja, über viel mehr kannst du gar nicht mehr nachdenken. Und das ist natürlich dann befreiend irgendwo auch.
Ich habe dann hier mal noch ein paar Chips organisiert. Cremiger Mayo-Geschmack mit Senfnote.
Naja, egal.
Auch Tic-Tac-Bum kommt auf den Tisch. Ein Partyspiel, bei dem man reihum aus einer vorgegebenen Silbe Wörter bilden muss. Dabei tickt die Zeit, beziehungsweise eine kleine Plastikbombe, die immer an den Spieler weitergegeben wird, der dran ist.
Wer das gerade in der Hand hat, die Bombe, wenn das Geräusch kommt, der kriegt eben Minuspunkt. Und wer die meisten Minuspunkte hat, verliert.
Eine Spielrunde dauert unterschiedlich lang. Ein Zufallsgenerator entscheidet, wann die Bombe explodiert.
Es geht um M.A.
Mama.
Manfred.
Matrize.
Mathematik.
Was soll ich denn damit hier? Verdammt. Oh Mann. Ich kann mir gar nicht so schnell was nennen, weil die. Manchmal.
Mandeln.
Ausgerechnet bei Sophia geht die Bombe hoch. Das verdirbt ihr aber nicht ihre Laune.
Ach, gerade so Partyspiele, die spielt man einfach, um mit den Leuten viel Spaß zu haben.
Es ist häufig so, dass da häufig Situationen entstehen, die eben dann auch sich wirklich in das Gedächtnis einbrennen von den ganzen Mitspielern, weil die Situationen dann eben so besonders emotionsgeladen sind und daran erinnert man sich dann noch Jahre später.
Es gibt ja richtig verrückte Situationen, die wir dann da teilweise schon erlebt haben, wenn wir nachts um 12 plötzlich hier so ein episches Spiel auf den Tisch knallen, erstmal eine Stunde erklären und bis nachts um 4 spielen, weil wenn ein Brettspiel eine richtig gute Story erzählt, dann taucht man da auch richtig, richtig tief ein, also weil man es ja auch wirklich interaktiv erlebt mit den anderen Leuten und wenn die alle mitmachen sozusagen, dann kann das sehr, sehr immersiv werden.
Ja, genau, das ist das Schöne dabei, dass es eben ja auf dem Brett in eine Welt reingeht und dass man quasi so ein gemeinsames Erlebnis hat, das auch so intensiv sein kann.
Was mich auch sehr an Brettspielen fasziniert, ist wirklich die Vielfalt. Bei den 1000 Spielen, die im Jahr rauskommen, schaffen es wirklich immer noch bestimmt 50 Spiele, mich wirklich komplett zu überraschen, was doch noch möglich ist bei Brettspielen. Also von der Mechanik eben nochmal was komplett anderes zu machen, ein ganz anderes Erlebnis zu kreieren. Das ist, finde ich, überwältigend.
Es scheint tatsächlich so zu sein, dass es für jeden das passende Spiel gibt. Für nüchterne Strategen, Fans komplexer Systeme oder fantasievoller Geschichten. Jeder kann seine Fähigkeiten und Persönlichkeit einbringen. Bevor ich Sophia und ihre Freunde kennengelernt habe, war ich kein großer Spieler. Die spannungsgeladene Atmosphäre beim Rätseln im Escape Room hat aber auch mich gefangen genommen und beim Partyspiel habe ich kein Ende gefunden.
PA, okay.
Papa.
Panne.
Parkett.
Pavillon.
Pause.
Park.
Pasta Soße.
Ja!
Oh. Ja. Okay.